Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, Daddy, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal und zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil darüber, wie wichtig Gesundheit ist und was der Personal Trainer, die Personal Trainerin bzw. PhysiotherapeutInnen für eine neue Sozialfigur in unserer Gesellschaft sind. Und im zweiten Teil haben wir Tom von der Rewe Group da und sprechen mit ihm über die Ausrichtung dort, über was gerade bei Penny auf Social Media passiert. Und ich freue mich da ganz besonders drüber, denn wie viele von euch vielleicht wissen, betreuen wir aktuell Penny auf Social und haben da ganz viel Spaß. Und ich glaube, Tom teilt wirklich sehr, sehr interessante, spannende Insights aus der ganzen Rewe Group. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo Pascal, kleine Verwirrung hier.
Hallo Paulina.
So, ich wollte schon das Intro machen, dabei haben wir unseren ersten Teil noch gar nicht aufgenommen.
Ey, du bist einfach wie immer einen Schritt voraus.
Ich bin einen Schritt voraus, ich denke zu schnell.
Themen.
Nee, Spaß.
What
ja,
you
ich wollte mal einen Shoutout geben an Lizzie von Framework, meine Personal Trainerin, dass ich das mal sage, dass ich sowas habe. Nee, also sie ist nicht nur meine Personal Trainerin, sie ist vor allem auch meine Physiotherapeutin. Ich habe ja Rücken, seitdem ich...
Ich habe Rücken. Als wärst du so 65 oder so.
Ja, ich finde, es hat auch irgendwie so, es gehört so dazu, zum Älterwerden in Deutschland irgendwann zu sagen, ich habe Rücken.
Statussymbol, oder? Als richtiger genau. Allmann muss man irgendwann was mit dem Rücken haben.
Nee, ich bin vom Fett gefallen relativ stark, vor vier Jahren, denke ich, drei Jahren. Also wirklich, aus 2-3 Meter Höhe auf meinen unteren Rücken, habe mir das Wasser aus den Bandscheiben gequetscht, habe so ein bisschen Osteochondrose, also zumindest sieht das so aus und hatte da sehr lange, sehr starke Probleme mit und Lizzie biegt mich einfach wieder gerade. Und das ist jetzt so ein richtig cheesy Topic, aber einfach mal so als Reminder, so bringt dir halt alles nichts, wenn deine Gesundheit nicht mitspielt. Ne? Also dieses Rückenthema hat mich wirklich eine Zeit lang so krass belastet und jetzt habe ich das einfach priorisiert in meinem Leben. Ich mache dreimal die Woche Sport, versuche jede Woche oder alle zwei Wochen Lizzie zu sehen, Physio zu machen. Und die macht wirklich auch gute Physio, also die macht halt nicht so Massage und so, sondern die quält mich, also die foltert mich wirklich, das ist wirklich krass.
Ja, und die macht ja auch alle, also die
krasse
Videos.
Krasse Workouts mit mir.
Ja, genau, aber die Workouts sind jetzt nicht so hitmäßig oder so
nein,
Crossfit,
nein,
sondern
so
es ist ganz sauber, ja. Sehr langsam, sehr fokussiert.
Genau, und auf Millimeter, ich mache dann so Hinges zum Beispiel oder Kniebeugen oder whatever und die richtet meine Hüfte aus, richtet mein Knie, mein Fuß und zack und auf einmal fängt alles an zu zittern und du merkst halt, dass sie halt so diese Schwerpunkte im Körper total gut einfach sieht. Also zum Beispiel, ich habe ja lange Ballett getanzt und ich habe halt eine sehr starke Außenrotation. Also ich kann ja auch meine Beine extrem weit nach außen überdehnen, meine Rippen sind sehr offen, also bin sehr nach außen rotiert und sie meint halt, wir müssen halt, also sie arbeitet mit mir daran, dass ich halt mehr nach innen rotiert bin, auch mit der Hüfte, das wirkt sich dann auch wiederum auf den Rücken aus und anyways, also im Endeffekt ist es eigentlich nur ein Appell oder auch an mich, aber auch an natürlich unsere HörerInnen, wie krass geil das ist, wenn man sich irgendwie um sich selber und seine Gesundheit kümmert.
Das ist unfassbar
geil. Macht richtig
geil.
Viel Spaß
ja,
auch,
das ist schön.
Weil ich einfach so eine krasse Veränderung auch schon merke.
Ja.
Also ich merke, dass ich viel besser stillsitzen kann und nicht so krass Issues habe.
Freut mich auch voll, muss ich sagen, weil dich hat das ja auch beim Schlafen krass beeinträchtigt.
Mega doll, ja.
Und ich finde es echt bemerkenswert, wie viel man beim Körper mit Kraftübungen und Krafttraining fixen kann. Ja. Also ich hatte ja auch viele Probleme mit meinem Knien, weil ich ein bisschen laufe, also ein bisschen jogge und habe das alles über Krafttraining wieder gerade biegen können.
Bisschen.
Ja, aber es ist Wahnsinn. Das ist schon krass. Das ist schon irre. Und vielleicht noch ein Gedanke. Es ist, glaube ich, gerade so ein Gesellschaftsphänomen, so ein Kulturphänomen. Ich kenne sehr viele Leute, die einen Personal Trainer oder eine Personal Trainerin haben.
Wirklich?
Ja. Aber auch im Running Game. Also vielleicht ist das gerade so ein Ding, was noch mehr hochkommt. Das ist ja nicht so
vielleicht
neu.
Vielleicht werden
aber
wir auch einfach älter und können es uns leisten.
Was du vielleicht
und haben auch einfach mehr Issues vielleicht als mit 20. Weiß nicht.
Ja. Oder ich habe das Gefühl, dass die Welt so komplex ist. Und mittlerweile gibt es ja auch 3000 Trainingsmethoden. Du brauchst irgendwie eine Orientierung. Ist auch dieses Phänomen, warum der Coach so als Sozialfigur so wichtig geworden ist.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass der Personal Trainer, Trainerin gerade so ein Ding ist.
Ja.
Meine Wahrnehmung.
Ja, sie ist halt schon Physiotherapeutin bei mir. Aber
ich will das jetzt gar nicht gerade in der Qualität.
Nein, ich weiß. I get what you mean. Ich wollte es nur klarstellen, falls sie das irgendwann hört und dann denkt, warum reden hier von mir?
Oh nein, okay.
Anyways, ich glaube, wir haben einen sehr spannenden zweiten Teil heute.
Irre spannend.
mit Tom von Penny und
und Rewe, der Rewe Group.
Rewe Group, du hast recht, Pascal. Ich korrigiere aus der von der Rewe Group und ich würde sagen,
Wir gehen rein. Heute haben wir bei uns Tom, Head of Paid Media von der Rewe Group. Herzlich willkommen.
Yay. Hello.
Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich. Danke für die Einladung.
Richtig schön. Das ist ein Podcast, auf den ich mich sehr lange gefreut habe, weil wir viel auf Penny zusammenarbeiten und es endlich geschafft haben, den Podcast auf die Straße zu bringen. Richtig gut.
Richtig gut.
Für alle, die dich nicht kennen, erklär nochmal kurz, wer bist du, was machst du bei der Rewe Group?
Gerne. Genau, ich bin Tom. Ich habe vor 10 Jahren in Mediaagenturen angefangen, beziehungsweise vor 16 Jahren, wenn man es genau nehmen möchte. Habe da auch sehr stark so Mediastrategie und Digitalplanung gemacht, bin dann auf Kundenseite gewechselt, war 3 Jahre bei L'Oréal, habe dann neben dem Mediathema auch CRM und auch Influencer und Social dann übernommen. Das war für mich dann so mal der Wechsel so ein bisschen auch mal aus der Mediawelt raus, auch mal mehr auf eine Content-Ebene und bin jetzt seit gut 3,5 Jahren bei der Rewe Group und verantworte da übergreifend den Paid-Media-Bereich, der sich um alle Mediakanäle kümmert, also von TV über Out-of-Home bis halt auch zu Social Media. Und wir versuchen eigentlich die Kanäle weiterzuentwickeln, zu gucken, wie kann man in Formaten denken, wie kann man inhaltlich weiterkommen, aber auch technologisch. Und genau, freue mich dann heute auch mit euch ein bisschen über die Social-Welt zu sprechen.
Freue ich mich auch sehr besonders drauf. Also wir haben ja so ein paar Themenblöcke. Ich finde es total spannend, über Penny natürlich zu reden. Das machen wir später. Du hast aber auch bei der Rewe habt ihr viele innovative Ansätze. Da wollen wir auch auf jeden Fall tiefer reinschauen.
Ja.
Und bevor wir da reingehen, ich glaube, mit der Erfahrung, die du hast, mit dem Werdegang, fände ich total spannend, einmal deinen Blickwinkel drauf zu bekommen. Wie hat sich denn Social verändert? Oder wie hat sich auch die Rolle, die Bedeutung von Social Media Mix aus deinem Blickwinkel verändert? Und vielleicht steile These, also wo geht's hin? Wie siehst du die Zukunft?
Also ich finde, es ist immer beeindruckend zu sehen, welchen Werdegang eigentlich Social gemacht hat. Also ich habe ja vorhin gesagt, so damals Mediaplanung, Digitalplanung, waren so irgendwie Facebook damals kam so kurz auf und dann war so, ah ja, da kann man ja richtig gute Performance-Kampagnen machen. So, das war so irgendwie so der Startschuss und dachte so, wow, da tut sich relativ viel. Und ich glaube, man merkt durch die Digitalisierung, durchs veränderte Nutzungsverhalten einfach die Bedeutsamkeit von Social, was kein anderer Kanal irgendwie wie schafft, ist, diese Nähe aufzubauen und diese persönliche Beziehung und dieses Rankommen an Personen. Deshalb glaube ich, hat es erstmal dadurch schon einen höheren Stellenwert bekommen. Ich glaube auch, die Nutzungsweise gerade durch TikTok hat sich halt extrem nochmal einen Boost gegeben. Also gerade im Corona habe ich es persönlich auch selber gemerkt, man hat Langeweile und so weiter, dann lässt man sich mal schneller entertainen.
Ja, total.
Und man sieht, ich finde immer bei Instagram immer spannend, welche Features kopieren die eigentlich. Mhm. Ne? Also damals Snapchat irgendwie mit den Stories, dann irgendwie TikTok, mehr Video oder Algorithmus. Das zeigt irgendwie ganz klar, in welche Richtung es geht. Und deshalb ist auch die Bedeutsamkeit im gesamten Media-Mix deutlich gestiegen für Social. Ja.
Das freut uns natürlich als Social Media Agentur.
Da geht uns das Herz auf.
Ja, nee, das ist krass, aber das ist witzig, weil ich habe ich denn bei BBDO eine Ausbildung gemacht, das war 2011, das ist mittlerweile auch 100 Jahre her.
Ja.
Ich weiß noch damals, das war ja, da glaube ich, wurde Facebook für Marken so relevant und habe ich so Analysen gemacht, wie Marken auf Facebook agieren. Und als ich dann meinen Freunden zu Hause erzählt habe, so, hey, ich habe auf der Arbeit Facebook benutzt, da war das so, oh mein Gott, was ist das für ein Job, was machst du da? Und das ist echt krass, wie das mittlerweile einfach State of the Art ist, natürlich.
Ja.
Das ist schon irre, der Wandel in der kurzen Zeit, ne?
Ja.
Das ist schon Wahnsinn. Cool, schön. Wir dachten uns fürs Gespräch, dass wir ein bisschen uns an der Funnel-Logik orientieren.
Ja.
Und so ein bisschen durchmarschieren und dass wir anfangen bei Sales-Angebotskommunikation und bei Rewe.
Ja.
Weil wir, du mir erzählt hattest, und ich weiß noch nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Ich bin ganz aufgeregt, das zu erfahren, dass ihr da einen ganz besonderen, datengetriebenen Ansatz habt für Sales- und Angebotskommunikation.
Ja.
Erzähl mal kurz, wie ihr gerade da drauf schaut, was eure Methodik da ist.
Ja.
Das finde ich auch spannend, weil davon weiß ich nämlich auch noch gar nichts.
Ja, guck mal, da bin ich hier, um euch mal ein bisschen auch mal in die Rewe-Welt eintauchen zu lassen, weil wir immer sonst so viel über Penny reden.
Ja, geil.
Genau, ich glaube, spannend ist eigentlich, da, wenn man noch mal 2 Jahre so ein bisschen zurückblickt, wo wir da standen bei Rewe, weil da ging es ja quasi um die Abschaffung des gedruckten Handzettels, wo ja dann die Frage war, ja, wir haben ja weiterhin Angebote, wie kriegen wir die eigentlich in die Neuzeit überführt? Also Digitalisierung, Angebote weiterhin relevant. Und da ist natürlich Social auch ein super wichtiger Kanal gewesen. Und dann ist es ja das Einfachste zu sagen, ja, wir kopieren einfach unsere Papierangebote ins Digitale, sondern nein, du musst ja eigentlich die Features, die digital bringt, auch mehr nutzen. Und man muss dazu sagen, bei Rewe haben wir ja ein Verhältnis von Kaufleuten zu Filialen. Also es gibt unterschiedliche Marktpreise, Produktangebote. Und das heißt, man muss mehr auch gucken in der Aussteuerung, wie kriegt man eigentlich dann den jeweiligen Personen auch die richtigen Angebote mit den richtigen Preisen kommuniziert. Mhm. Das heißt, du musst erstmal alle Daten irgendwie sammeln, die marktindividuell sind. Und dann zu gucken, wie kriegst du das in den jeweiligen Ausspielungsgebieten ausgesteuert. Und dann ist aber ja der nächste Schritt zu denken, ja, okay, ist ja super, dass die im Angebot sind, aber ist es denn auch relevant? Das ist ja auch je nach Gebiet total unterschiedlich. Also wenn wir jetzt gucken, irgendwie im Norden, es war beispielsweise irgendwie in der Angebotswoche, weiß nicht, der Kaffee besonders relevant, im Süden die Tiefkühlpizza, dann macht es ja keinen Sinn zu sagen, ja, dann nehmen wir die Tiefkühlpizza auch mit in die Werbeanzeige mit auf. Und das war so ein bisschen die Logik dahinter, einfach sich nochmal anzugucken, marktindividuell, was sind eigentlich die besten Abverkäufe der jeweiligen Produkte und das zu ranken innerhalb dann quasi den Daten und das dann in die Ads zu pushen. Und das Lustige ist ehrlicherweise, dass wir dann hast du halt je nach Region und Bereich, hast du dann irgendwie mehrere tausend Creatives, die du erstellen musst. Krass. Das ist ja automatisiert. Und als wir mit Meta damals gesprochen haben, haben wir deren Kapazitäten gesprengt. Ne? Nein. Die konnten das gar nicht umsetzen, weil die das gar nicht gewohnt waren, ne? Dass jetzt irgendwie in einem Gebiet so viele Creatives irgendwie rein mussten. Ja, das bis in die USA ist einmalig, dieser Case. Wir mussten es dann etwas runterdampfen, damit es Meta
wirklich?
Überhaupt, ja,
das ist crazy.
Damit Meta das überhaupt umsetzen konnte. Und das zeigt so ein bisschen auch in die Richtung, die wir gehen, weil wir probieren halt wirklich, basierend auf den Daten, die wir haben, bestmöglich das auch in die Angebotskommunikation zu integrieren. Natürlich alles mal datenschutzkonform. Mhm. Das ist ja auch ein großes und wichtiges Thema an der Stelle. Man hat ja auch eine Verantwortung. Aber das ist so der Weg, den wir da gehen. Und wir merken auch immer mehr, jetzt kriegen wir natürlich auch mehr Abverkaufsdaten. Also wie kriegt man da auch den Connect zu offline hin?
Ich habe kurze Frage. Ja. Die Relevanz, sorry, das ist jetzt so crazy. Die Relevanz bekommt ihr von den Abverkaufsdaten aus den Märkten?
Ja. Genau, also du siehst ja quasi in der Aktionswoche, welche Produkte sind im Angebot.
Und welche werden am meisten gekauft?
Welche werden am meisten gekauft?
Und darauf basierend erstellt ihr dann die Anzeigen und die werden dann ausgespielt?
Ja.
Das ist ja crazy.
Ich finde es aber auch komplett crazy, dass es da so krasse regionale Unterschiede gibt. Also es gibt dann wirklich Gebiete in Deutschland, wo die Pizza mehr gekauft wird.
Genau, also du siehst ja auch Unterschiede auch Stadt-Land. Also nehmen wir mal Vegetarier, Veganer, ja, Plant-Based. Ja, so natürlich in städtischen Gebieten.
Und wie dezidiert sind diese, ich sag mal, Ballungsgebiete, die ihr dann auswählt?
Also wir gucken uns das in der Tat auf Postleitzahlebene an und dann gucken wir natürlich, wie viele Märkte sind da und dann müssen wir es teilweise konsolidieren, also dann auf den jeweiligen Anzahl der Märkten dann quasi zusammenbringen. Aber ja, wir versuchen es möglichst granular zu machen und das war ja genau der Punkt, wo dann Meta gescheitert ist, weil wie gesagt, wenn du über 3000 Märkte hast und so weiter, dann brauchst du die Creatives, also ja.
Ja, aber klar, macht Sinn, also in Prenzlauer Berg wird wahrscheinlich was anderes gewollt als in Neukölln. Oder Britz.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, krass. Und
wie schnell bekommt ihr dann, also dann müsst ihr unglaublich schnell diese Daten bekommen, oder?
Ja, also es läuft natürlich viel im Hintergrund. Wir wissen ja auch schon diese Woche, was nächste Woche im Angebot ist. Okay. Also es ist natürlich auch mit Vorlauf geplant. Natürlich gibt es auch mal spontane Anpassungen, aber im Kern, genau. Und das ist ja auch da, wo wir auch immer mehr gucken, wie können wir eigentlich auch automatisiert oder KI-basiert mehr reingehen. Aber das ist auch die Zukunft. Und wichtiger ist ja auch, wir machen es ja gar nicht nur im Social, sondern wir gucken auch, wie wir es in andere Kanäle übertragen. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel in Zeitungen, geht es natürlich dann eher um Ballungsgebiete. Aber zum Beispiel die digitalen Stelen, die wir ja in den Läden haben, die werden damit ja auch befüllt. Weil natürlich geht es am Ende darum, die Leute im Markt merken natürlich auch, das Produkt ist im Angebot, das ist eine höhere Relevanz. Und ich glaube, da ist noch viel Dynamik drin, aber wir sind ja gerne mit dabei, das mitzugestalten.
Ja, deshalb, krass. Tolle Innovation. Und die Creatives am Ende sind dann, also es ist ja hyperpersonalisierter Content, deswegen sind die Creatives wahrscheinlich sehr straightforward Produkt. Ja. Cleaner Hintergrund, Abfahrt, Message.
Genau, Angebot, Angebotskommunikation, da geht es um den Preis, du musst es schnell erfassen. Ja. Auch da probieren wir auch neue Sachen aus. Ich glaube, da muss man auch mal gucken, ne, wie sehr muss man mit der Zeit gehen, auch Bewegtbild, muss man das überführen, aber im Endeffekt willst du wissen, wie teuer ist die Banane und wie teuer ist der Apfel so ein bisschen diese Woche.
Ja, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass je mehr Spielerei da drin ist, das verwässert die Botschaft. Ja. Also selbst bei Videocontent, war so, okay, nein, da ist wirklich ein statischer Stillpost das allerbeste. Banane, Preis, Abfahrt.
Ja. Ich glaube, das ist auch die Stärke bei Social, dass du halt ja unterschiedliche Funnelstufen, hast du ja vorhin gesagt, bedienen kann.
Ja.
Und wir sind immer so sehr stark auf Bewegtbild aus, ne, weil es auch von dem Algorithmus gepusht wird. Aber manchmal ist einfach so eine einfache Kernbotschaft viel prägnanter und viel wirksamer, als jetzt ein großes Storytelling zu machen. Ich vergleiche das auch immer mit so Plakatwerbung. Die muss ja auch irgendwie Millisekunden funktionieren.
Safe.
Und da kannst du einmal die Plakatwerbung in Social machen oder du machst halt den Bewegtbild-Spot. Ne? Also,
ja, oder ich suche jetzt gerade, ist ein guter Vergleich, aber ich bin am Samstag auf eine Hochzeit eingeladen und ich habe kein Kleid. Und natürlich, ich habe jetzt ein Kleid gesucht und es war total wichtig, dass diese Läden mir vorher ganz viel Storytelling gemacht haben und sich ganz interessant gemacht haben. Aber jetzt gerade in den letzten 2 Wochen wollte ich einfach nur Kleider mit einem Preis.
Ja.
Und nichts anderes. Und das habe ich auch ausgespielt bekommen und es war auch total hilfreich. Aber die ganzen Storytelling und auch, ja, und wie toll sind wir und nachhaltig und irgendwie lalalala drumherum, das war für mich in diesem Moment gar nicht mehr relevant.
Ja.
Aber ich habe natürlich nur auf die geklickt, die ich auch kenne. Also ne? Deswegen ist das, was davor passiert, natürlich genauso wichtig.
Ja, genau. Ich glaube, das ist nämlich der Best Case. Also Best Case haben Marken vorher so einen guten Job gemacht, dass du in deinem Relevant Set halt 2, 3 Marken hast oder die eine Marke, wo du sagst, ich will unbedingt zu der und meinen Bedarf decken.
Genau. Und ich klicke ja auch dann nicht auf jede Anzeige von jeder x-beliebigen Fashion-Marke, weil ich schon wissen will, okay, die kenne ich, die sagt mir irgendwie was, da weiß ich was, da muss ich nicht erst gucken, haben die überhaupt ein Impressum, so, weißt du?
Ja.
Ja, okay, krass. Aber super spannender Ansatz, den ihr da entwickelt habt.
Voll Innovation.
Ja, also freut uns auch immer irgendwie zu gucken, ne, wie kann man die Themen vorantreiben und
Gibt's da noch, habt ihr da auf der Roadmap noch irgendeine Form von Optimierung? Also beispielsweise die Anzeigen sind noch individueller. Also ich kann mir vorstellen, dass Meta irgendwann wirklich für jede Person eine Anzeige hat. Ich reagiere auf hellrot, du eher auf dunkelrot.
Ja.
Gibt's da noch irgendetwas, wo du sagst, okay, das habt ihr jetzt in der Zukunft auf dem Schirm, was du revealen kannst? Wenn nicht, auch okay, aber ich dachte, ich frag mal nach.
Ja, also was wir machen, ist kontinuierliches Testing. Also so AB-Testings, wo wir auch gucken, gezielter in Produktgruppen reinzugehen. Also was können wir eigentlich rauslesen? Nehmen wir jetzt mal die Veganer als Beispiel. Was sind denn dann wieder Subprodukte, die halt dann verhältnismäßig mehr gekauft werden? Das ist, glaube ich, viel Spielraum. Und jetzt bezogen auf Kreation, ich meine, es gibt ja immer mehr KI-Templates auch oder Meta pusht das ja auch selber, wo man dann ja auch gucken kann, ne, was hat dann eine höhere Abverkaufsrealität? Und das ist natürlich das Gute bei uns, dass wir perspektivisch auch die Offline-Käufe mit auch tracken können oder dann Verbindung herstellen und dadurch auch dann wieder Ableitungen treffen.
Okay, krass. Das heißt, die Daten habt ihr denn aus dem Markt?
Okay. Gucken wir mal. Ne? Nein, das ist natürlich auch über Loyalitätsprogramme und so weiter hast du natürlich dann die Möglichkeit zu gucken, wer ist da connected. Wie gesagt, alles immer auch mit der Datenschutzbrille, Einwilligungserklärung, aber das gibt uns natürlich auch mehr Möglichkeiten.
Ja, das war ja lange so der Traumcase von Meta, als sie, ich weiß nicht mehr, wie das Projekt hieß, ihre eigene Währung, irgendwas mit L, erinnert ihr euch?
Weiß ich gar nicht mehr,
Ich glaube, Meta hat ja mal lange an einer eigenen Währung gearbeitet, eigenen Bezahlsystem, so ein PayPal-Competitor, glaube ich. Und das war ja deren großer Traum, wenn das alles connected ist mit deinem Profil. Und dann gehst du, egal zu welchem Retail, und du gehst offline einen Kauf machen, auch im Restaurant. Und das
aber
vorher
das war
die
doch
Werbung
eine Zeit lang auch so, dass du mit irgendeiner, wenn du eine Zahlungsmethode bei Meta irgendwie hinterlegt hattest, dass du dann das auch offline getrackt hast mit den Käufen in Amerika. In Europa ging das nie, wegen Datenschutz.
Ja. Es gab da mehrere Versuche.
Wegen Datenschutz. Aber doch, das erinnere ich noch. Da haben wir uns auch, das ist auch schon lange her, dass du wirklich deine Kreditkarte dann quasi gespeichert hattest bei Meta durch irgendwelche Käufe, die du mal getätigt hast. Und dann konntest du das offline eben nachweisen. Es ging in Europa, also in Deutschland ging es auf jeden Fall nie, obviously. Anyways, okay.
Naja, nochmal eine Frage bezüglich Plattform.
Ja.
Also macht ihr diese Angebotskommunikation so auf allen Plattformen, also auch auf TikTok beispielsweise? Funktioniert das da auch oder habt ihr da einen starken Meta-Fokus?
Also es ist ein sehr starker Display, also Programmatic und Meta-Fokus.
Ja.
Bei TikTok probieren wir auch immer mal wieder Themen aus, aber ihr kennt es selber, da so plumpe Angebotskommunikation ist schwierig, da muss man sich ein bisschen was anderes einfallen lassen. Probieren wir auch hier und da. Aber da merkt man halt dann die Stärke, die halt dann Meta mitbringt, dass es keine reine Videoplattform ist. Aber ja, man muss sich da, glaube ich, immer wieder rantasten und gucken.
Okay, spannend. Was ich noch mal leicht anderer Themenschwenk, aber in Richtung mit Blick auf Social Media Mix. Wir kennen es aus vielen Diskussionen, es hat die Frage, wo schiebe ich meine Budgets hin, auf welchen Kanal? Wie entscheidet ihr das? Wie sieht da euer Prozess aus? Das fände ich mal total spannend. Ja. Weil ich habe oft das Gefühl, Trotz unfassbar vielen Daten wird das teilweise mehr oder weniger aus dem Gefühl entschieden. Ja, TikTok ist geil, da müssen wir alle drauf. Jetzt müssen wir TikTok first machen, dann jumpen alle irgendwie auf TikTok. Und oft fehlt mir so ein substanziell sauber aufbereiteter Prozess. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch einen guten Ansatz habt.
Ja, also unser Ansatz ist erstmal, dass wir in Formaten denken. Also so haben wir gestartet, zu sagen, wir reden ja nicht mehr nur über TV und Online-Videos, sondern wir reden über Bewegtbild, weil am Ende ist die Plattform nebensächlich, weil wir wie Leute konsumieren Bewegtbild.
Ja.
Das heißt, wir haben versucht, über alle Plattformen einheitliche Messungen oder KPIs zu definieren.
Okay.
Und natürlich kommen wir immer aus einer Effizienzperspektive. Das heißt, irgendwo müssen Kosten auch immer eine Rolle spielen. Dann fängst du erstmal mit den Standardkosten an, irgendwie sagst du mal TKP und ne, wo ist denn vergleichbar? Dann merkst du ja relativ schnell, ach, TV ist ja ganz günstig eigentlich, ne? Also zumindest in der Rewe-Gruppe einkaufen. Nein, aber und dann merkst du aber auch, ja, okay, auch in TikTok, ne, ist ja noch günstiger. Aber dann musst du ja verschiedene Layer doch drüber legen im Sinne von Wirksamkeit. Und das ist das, wo wir auch immer versuchen, mehr reinzugehen, die Wirksamkeit der jeweiligen Plattform zu hinterfragen, auch Studien aufzusetzen. Wir haben sehr viel auch im Attention-Bereich gearbeitet, weil wir halt natürlich erstmal von einem klassischen TV-Szenario kommen und gucken, wie wirkt es. Und dann einen Vergleich setzen, also wie wirken Online-Videotheken, wie wirken redaktionelle Umfelder. Und da spielt natürlich Social auch eine Rolle. Und was wir gemerkt haben, ist, dass wir im ersten Schritt gesagt haben, wir integrieren Social innerhalb der Bewegtbildplanung. Und mittlerweile merkt man einfach, dieses Nutzungsverhalten ist so komplett anders. Du hast die hohen Skip-Raten und noch weitere Faktoren, dass wir jetzt wieder angefangen sind zu sagen, wir müssen es eigentlich wieder separat planen.
Okay,
und dann geht es natürlich darum, Ziel ist es immer Netto-Reichweite. Also wir wollen ja möglichst viele Leute mit unserer Botschaft erreichen. Und dann geht es natürlich darum, wer hat denn die höchste Reichweite? Und dann nimmt man erstmal die Plattform, guckt, wie man die ausschöpfen kann. Das heißt, wir wollen auch nicht zu viele Plattformen mit reinnehmen, um halt den Overspill nicht zu sehr zu haben. Aber jede Plattform hat natürlich seine Berechtigung. Und wir merken ja auch bei TikTok viele Trends, insbesondere junge Zielgruppen, kannst du da besser erreichen. Und manchmal ist auch das Sentiment besonders wichtig oder die Interaktion. Und ich glaube, das ist immer so ein Annäherungsprozess. Es ist wie bei allem so eine Wellenbewegung. Man hat es gerade entdeckt, dann optimiert man darauf und dann merkt man so, ach, jetzt hat sich das wieder geändert. Dann gehen wir mal wieder nach links, nach rechts. Ich glaube, das Wichtige ist, man muss eine Richtung einmal anschlagen, dann die Richtung darauf optimieren und dann kontinuierlich überprüfen und im Dialog zu sein.
Ja, absolut. Du hattest gerade gesagt, nicht zu viele Plattformen wegen Spillover-Effekt.
Ja.
Das fand ich spannend. Kannst du das nochmal kurz erklären, was du damit meinst?
Ja, also was wir uns angucken ist, wir sehen zum Beispiel, Instagram hat eine super hohe Reichweite.
Mhm.
Und dann gucken wir uns natürlich über Tools an, wie ist denn die Nutzung dann von den Instagram-Nutzern auch auf TikTok? Also wie viele Leute erreichen wir eigentlich?
Ja.
In der Theorie muss man ja sagen, weil praxismäßig kannst du es ja leider nicht messen.
Ja.
Wie kann man dann sagen, okay, ja, wie viele Leute erreiche ich denn zusätzlich auf Instagram? Also lohnt es sich quasi, den Invest in Kauf zu nehmen, nochmal zusätzlich eine weitere Plattform zu nehmen? Und das ist das, wo wir halt ja dann auch immer gucken, aus einer Effizienzbrille raus, bringt uns das was oder sollten wir es machen oder sollten wir es eben nicht machen? Das Gleiche ist ja auch mit YouTube, was wir jetzt ja auch immer mehr diskutieren oder auch sagen, ja, das hat da eine Relevanz. Aber ich würde YouTube noch mal ein bisschen anders einsortieren von Nutzungsweise, gerade im Longform im Vergleich jetzt zu klassisch Instagram und TikTok.
Ja, das ist im Endeffekt ja das Thema inkrementelle Reichweite über einzelne Plattformen. Aber das genau das meine ich. Also das feiere ich halt, dass ihr da so tief reingeht in die Daten.
Ja.
Also weil ich glaube, ganz, ganz viele Marken können da sich eine Scheibe von abschneiden und was lernen.
Voll.
Weil viele gucken sich an, junge Zielgruppe, okay, TikTok, Instagram, YouTube, let's go. Und dann wird losmarschiert.
Ja.
Und ich glaube, genau das zu hinterfragen, zu priorisieren und auf Basis von Daten das abzuleiten, finde ich einen sehr strategisch richtigen und wichtigen Schritt. Ja, du hast gerade YouTube gesagt, was ist mit Twitch? Weil ich habe schon ein paar Mal gehört, wir hatten bei Frank, unsere liebe
Ja, Twitch und ich wollte auch noch mal Reddit fragen.
Ja, wie guckst du da drauf? Siehst du da Potenzial oder sagst du, pff?
Ja, also Twitch haben wir immer mal wieder gemacht und ist auch, glaube ich, da noch mal die große Frage, gehst du da klassisch, sage ich mal, über einen Online-Video-Ansatz rein als Spot oder gehst du halt nativ rein? Ich glaube, das müsste man sich in der Tat noch mal mehr angucken. Ne? Also wir sehen natürlich, dass es ist ja nicht mehr nur Gaming klassisch. Ne? Es hat sich ja auch super weiterentwickelt. Dass das aber natürlich eine super spannende Zielgruppe ist. Aber da haben wir jetzt nicht dezidiert einen Plan oder auch, dass wir es umsetzen. Wir haben es auf dem Radar, würde ich mal sagen. Und Reddit, ja, weiß ich noch, dass wir auch schon mal drüber gesprochen haben, ist so ein bisschen sehr stark ja auch getrieben durch die LLMs, also total. Irgendwie eine Large Language Models, wo wir halt sehen, das ist halt eine der Kernquellen und wir sehen halt, dass das natürlich eine richtig hohe Relevanz hat. Das heißt, wir probieren jetzt im ersten Schritt erstmal, sage ich mal, die klassische Media-Integration, dass wir erste Anzeigen testen, auch jetzt aus dem Search-Bereich kommt, weil ich glaube, diese Native da in den Communities stattzufinden, das ist ist eine Herausforderung. Da sollte man sich bewusst reingehen, bevor man direkt irgendwie dann Gefahr läuft, dass man dann überrollt wird. Aber ja, also ich bin immer ja noch interessiert, wenn ihr da noch mehr Insights habt, teilt sie. Wir müssen da irgendwie gucken.
Ja, ich finde, das ist so eine spannende Plattform, genau, was du gesagt hast. Irgendwie ist es halt auch so ein, es kommt mit so einem kleinen Risiko halt auch, weil die Community of Reddit ja sehr anti-Werbeinhalte ist. Ne? Und ich glaube, da wird deine Marke halt so richtig auf den Prüfstand gestellt. Hey, checkst du es, wie wir uns hier verhalten? Ja. Ne? Sprichst du unsere Lingo? Machst du mit? So? Oder wir grenzen dich halt aus. Und ich finde, das ist halt so eine Königsklasse. Und ich finde es einfach spannend, so als Testplattform, gerade auch wegen den LLMs natürlich, klar, aber auch einfach, weil es noch so nativ ist und weil so wenige Marken da halt auch geilen Scheiß machen. Es gibt halt so wenig Brands, die es verstanden haben. Ja. Genau aus dem Grund wahrscheinlich auch, weil viele natürlich auch so eine gewisse Distanz und so eine gewisse Spannung haben, okay, wie finden wir da jetzt statt? Wir wollten ja aber auch nochmal einen Deep Dive zum Thema Penny machen.
Ja, natürlich.
Da hat sich ja bei euch in den letzten Jahren irgendwie viel geändert, auch im Bereich Social.
Ja.
Wie seid ihr da rangegangen und wie siehst du diese Entwicklung?
Also im Kern fängt man ja immer gefühlt vor ein paar Jahren damit an, wir haben eine Kampagne und Social ist ein relevanter Kanal, lass uns doch mal die Inhalte vom Kampagnenthema aus 1:1 spiegeln. Dann ist die nächste Entwicklungsstufe ja vielleicht noch ein bisschen mehr adaptieren auf Social und das ist ja eigentlich der Weg, den wir ja auch klassisch gehen, zu sagen, ja, du musst irgendwie den Bedürfnissen mehr gerecht werden, also zu sagen, ja, es macht Sinn, alles unter ein Kampagnendach zu stellen, aber am Ende ist die Kernidee der Treiber, der dann Freiheiten geben sollte, wie man in Social Content erstellt. Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir ja auch schon gemeinsam gehen, zu sagen, wir gehen genau in diese Richtung und gucken, wie können wir das eigentlich noch besser steuern, noch mehr ausleben, weil natürlich am Ende geht's darum, wie hoch ist die Durchsichtsrate oder Watchtime, wo dann entsprechend die Social-User auch dranbleiben. Mhm. Und wenn wir Geschichten erzählen, wo keiner dranbleibt, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Und dann muss man natürlich den Plattformen gerecht werden, gucken, was sind da für Trends, was sind da für Themen, was sind da für Personen, die da gerade stattfinden. Und das ist, glaube ich, der Schritt, wo wir gerade mittendrin sind, zu sagen, wie ist der richtige Mix, wie müssen wir reinnehmen, aber wie können wir auch gewährleisten, dass wir als Marke stattfinden, weil das ist auch immer der Watchout, den ich immer versuche, so ein bisschen kritisch reinzugeben. Ja. Ne? Ihr kennt die Diskussion, weil es bringt ja nichts, wenn ich irgendwie ein Rezeptvideo oder irgendwas habe, wo halt die Marke überhaupt nicht in Erscheinung tritt, weil wir geben Geld aus, damit halt irgendeine Botschaft hängen bleibt. Natürlich soll die nativ sein, aber sie muss halt irgendwie stattfinden und ich glaube, diesen Kompromiss zu finden aus Unterhaltung und Marke findet statt, das ist dieser Sweet Spot, der mal besser gelingt, mal schlechter gewinnt, aber das ist das, wo wir auch gemeinsam mal gucken, wie kriegen wir es am besten gelöst.
Voll, ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, die ich bei ganz vielen Agenturen und Marken im Social-Media-Bereich sehe, weil ganz viele freuen sich dann über die Vanity-Metrics, dann stehen da ein paar Millionen Views oder Likes oder da sind viele Kommentare drin, aber was bleibt wirklich von der Marke hängen? Klassiker sind, glaube ich, Trends. Ja. Machst du es was für einen Trend eigentlich und du bist ein kleiner Wassertropfen im großen Trendmeer oder tust du was für diese Marke, für die Story der Marke? Und ich glaube, die meisten Marken, die sollten ja eine Vision haben, die sollten ihr eigenes Narrativ haben und das halt eben bedienen. Das ist immer so ein Dialog, es ist immer ein Wechselspiel, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Professionalisierung der Branche. Wir haben Markenauftrag, wir haben kommerzielle Ziele, wir müssen machen zielgerichtete Kommunikation. Das finde ich total gut, da immer den Finger in die Wunde zu legen.
Ja, voll. Lustige Anekdote. Ich habe mal mit dem Werkstudenten von Frank von der Telekom gesprochen und der hat mich das mal gefragt. Das fand ich so, der hat das so schön auf den Punkt gebracht. Wir sind irgendwie zum Partner-Dinner gegangen und gesagt, Ja, aber ich verstehe das nicht so richtig. Wenn ich jetzt hier auf das Auto springe und mich nackt ausziehe und das filme, dann kriegt das doch auch 100 Millionen Views. Aber was hat denn Frank davon? Und ich war so, ja, das hat er irgendwie so schön naiv irgendwie gefragt. Und genau, ich glaube, das ist irgendwo auch die Kunst, ne? Weil du kannst natürlich nicht, und das sehen wir ja genau dann in den View-Through-Rates, in allen, egal ob es eine Vanity-Metric ist oder nicht, wenn du zu werblich wirst, dann swipen die Leute dich einfach weg. Ja. Dann findest du einfach auch nicht statt. Aber über 100 Millionen Views, wenn du halt als Marke nicht stattfindest, kannst du dich wahrscheinlich noch weniger freuen, weil dann hast du Geld ausgegeben für nada niente.
Genau, da kann ich mich auf die Straße stellen, den Leuten einen Handshake geben. Ja, genau. Also einen Euro in die Hand, ja, genau. Dann habe ich es genau, habe ich es effektiver und bin wahrscheinlich mehr in Erinnerung geblieben. Ja.
Ja, genau.
Cool, toll. Nächste Frage. Willst du oder soll ich?
Du darfst.
Okay, also hast du ein bisschen angerissen bei Penny speziell. Ich weiß gar nicht, wann der Podcast rauskommt, wahrscheinlich so Mitte, Ende September. Es gab ja auch jetzt die ein oder andere Pressemitteilung zu unserer neuen Kampagne in Menderes, auf die wir sehr stolz sind. Kannst du so eine Einschätzung geben, wie sich vor allem das Penny Social Media Game verändert hat über die letzten Jahre? Es ist gerade schon so ein bisschen angerissen. Ich weiß nicht, wie tief du inhaltlich reingehen kannst, aber ich glaube, man merkt, dass wir da viel rumdoktern, viel auf den Kopf stellen, und ich finde es total spannend, deinen Blickwinkel dazu zu bekommen.
Ja, also wir haben ja jetzt ungefähr so seit einem Jahr, ein bisschen länger, die Zusammenarbeit gemeinsam gestartet, und man merkt.
Das ist so crazy.
Ja, es ist, fühlt sich noch gut an, ne? Also von daher, nee, es ist, glaube ich, ja wirklich eine Reise, ne? Es war ja auch so, wir müssen uns erstmal annähern und gucken, ne? Wie kommen wir inhaltlich zusammen? Dann läuft man los und dann merkt man so, ach, irgendwie brauchen wir nochmal mehr so ein Ziel oder eine gemeinsame Vision, und was können wir auch als Differenzierungsfaktor nehmen? Und da hatten wir dann auch irgendwie dann ja auch gesagt, so Ende des Jahres, so, also irgendwie muss da auch was sein, was irgendwie die Zielgruppe begeistert, was aber auch uns irgendwie begeistert. Und dann haben wir so, ja, das könnte doch irgendwie so Reality-TV sein. Und dann so Paulina und ich so, gucken uns in die Augen.
Wir gucken uns einfach geknistert im Raum, und ich war so, oh mein Gott, ja.
Da sprudelt bei der Kreativen die Ideen, und bei mir so, ja, da können wir ein paar Boxen ticken und dann so Pascal los, und jetzt liefern uns mal die Daten, dass das der richtige Weg ist. Und genau, das war so der Startschuss, würde ich sagen, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist erstmal für Always On super relevantes Thema, weil wir gesagt haben, wir wollen gezielt auch sagen, wir wollen Markensympathie treiben, wir wollen das in der jungen Zielgruppe, und dann haben wir erstmal so einen Nordstern, an dem wir uns ausrichten. Und dann ist natürlich der konsequente nächste Schritt nicht zu sagen, ja, wir machen es nicht nur in Always On, dem Content, sondern wir müssen es eigentlich auch gucken, wie kriegt man es so ein bisschen im Dach unter bei Kampagnen, wie kann das mitspielen. Und genau, jetzt haben wir die große App-Kampagne, und dann ging es dann so darum, okay, wie kann man dieses Kampagnen-Thema, ne, jede Sekunde ein Gewinn überführen. Und ja, auch da, ne, Paulina schreibt mir dann so oder sagt mir dann so, ja, guck mal, ich habe eine Idee, und ne, wer ist denn das Paradebeispiel für den ewigen Verlierer gefühlt, der aber auch mal gewinnen kann? Und so war die Idee mit Menderes geboren, und ja, ich habe es, glaube ich, sofort geliebt und lieb es noch mehr, nachdem ich jetzt gesehen habe, dass es seit Montag live ist und wirklich so positive Wellen schlägt.
Also ich finde vor allem, also auch nochmal an der Stelle, danke für den Credit, aber ich musste natürlich das ganze Team crediten dahinter. Also wirklich Wahnsinn, was die da abgeliefert haben, und muss uns da allen einfach mal auf die Schulter klopfen, weil das Sentiment unter dieser Kampagne so wahnsinnig positiv ist. Also das ist wirklich krass. Und halt auch oft der Connect eben zur Brand wieder da ist. Und das finde ich halt so schön, weil man sieht ja oft dann auch Collabs zwischen Marke und Creator oder Brandface oder Testimonial, wie auch immer du es framen möchtest. Und das ist dann halt, hey, boah, die ist aber cool. Und oh, sie ist aber nice. Und du hast das Gefühl, die Marke verschwindet total in den Kommentaren. Ja. Es geht eigentlich nur noch um die Person, die cool ist, und natürlich ist dann da irgendwo ein Connect. Aber jetzt gerade bei der Kampagne, du hast immer dieses geil, dass Penny sich für Menderes entschieden hat. Geil, dass Menderes jetzt für Penny das machen darf. Es ist wirklich dieser Connect Brand und Face, der so positiv in der Community wahrgenommen wird. Und klar, wir gucken uns natürlich auch an, was sind das für Zahlen, Daten, Fakten, ne? Und wir messen das alles ganz fleißig. Aber trotzdem finde ich das unglaublich wichtig, sich solche Sachen eben auch anzuschauen.
Ja, und ich finde, es ist einfach so ein positives Stimmungsbild, ne? Also ich finde das immer so, man fiebert so irgendwie hin bis zum Start, ne? Weil also ich glaube, bei euch ist es noch extremer, weil ihr seid so von der Kreativroute kommt und so. Aber irgendwie ist dann immer so, ja, okay, jetzt ist es live. Jetzt lass mal reingucken, wie reagiert's, ne? Also es ist halt irgendwie immer so ein Feuerwerk, und ich finde, es ist immer so eine positive Belohnung, wenn man dann auch sieht, irgendwie es wird auch in der Community angenommen. Ne? Also ja. Es ist so eine Bestätigung, dass die Arbeit fruchtet. Also das ja. Finde ich immer toll.
Ja.
Also ich hatte wirklich, ich weiß noch, als wir auf der Produktion waren und es war, glaube ich, 3 oder 4 Wochen vor Go Live.
Ungefähr. Ja.
Und ich war wirklich so, es kann doch nicht sein, dass das jetzt noch 3 bis 4 Wochen braucht. Also ich war so on fire und wirklich so begeistert. Und ich finde, klar ist man bei der eigenen Arbeit noch irgendwie biased, aber ich finde, wenn Markenkommunikation das irgendwie auslöst, ist das ganz besonders. Und ich weiß noch, man ist dann echt wie bei so einem Live-Ticker, wenn so ein Creative losgeht, guckt echt so jede 30 Minuten rein, was ist passiert, was passiert. Und hat mir eben auch kurz drüber gesprochen. Und die Anzahl der Shares war überproportional hoch.
Ist immer noch höher als die Anzahl der Likes. Also wirklich krass, wie viele Leute das Ding geteilt haben.
Ja.
Und das ist echt insane. Und ich finde, das ist das, was du eben meintest. Es muss ja irgendwie unterhalten, es muss irgendwie Spaß machen. Wir müssen Aufmerksamkeit generieren, das aber auch schaffen, Aufmerksamkeit zu halten, während wir einen klaren Auftrag haben, die Marke ins Gespräch zu bringen. Und wenn Leute den Content sharen, ich bin immer noch überzeugt, dass die Grundlogik von Social Media, und das ist so eins der höchsten Qualitätskriterien für gute Kommunikation. Mich hat das echt krass gefreut und das ist irgendwie so ein schönes Gefühl.
Ja, man muss halt auch sagen, da stimmt aber auch alles in dem Asset. Weißt du, dann hast du da die Elemente von der App mitspielerisch eingebracht, weil die ausgedruckt sind, weil die TänzerInnen damit. Also es ist wirklich, das ist einfach, da geht halt das Herz von jeder Kreativen auf. Da muss man sich auch mal, muss auch mal das Team und sich selber loben.
Ja.
Das haben die einfach, das hat hier Kreation, das haben die einfach echt gut gemacht. Richtig, richtig ja, toll.
Chapeau, schaut auch ans Team.
Aber du hast eben von unserer Zusammenarbeit gesprochen.
Ja.
Das finde ich total toll, wenn wir uns mal ehrlich oder wenn du mal ehrlich auch uns ja. Feedback gibst. Was ist denn richtig toll an unserer Zusammenarbeit und wo sagst du, Leute, da hat's geknistert, da hat's, da, oder geknistert ist ja positiv, da hat's geknallt oder hat's geruckelt.
Ja.
So. Roaste uns genau, mal, live roasting.
Um in Reddit-Sprache zu bleiben.
Ja, genau. Darfst auch ehrlich sein, Tom.
So, ich glaube, ich bin für meine Ehrlichkeit an der Stelle bekannt. Also zumindest ja, versuche ich da kein Blatt vor den Mund zu nehmen, weil ich von Transparenz viel halte. Ich würde, glaube ich, dann erstmal mit der negativen Seite anfangen oder mit den Kritikpunkten, weil
hit us.
Man muss ja mal mit dem Positiven auch enden. nein, also ich glaube, was in jeder Zusammenarbeit im Start immer der Fall ist, ruckelt. Ne, weil, haben wir eben ja auch schon gesagt, man braucht irgendwie ein gemeinsames Ziel, man muss sich kennenlernen, ist irgendwie wie in der Beziehung. Wobei, in einer Beziehung fängt es meistens positiv an. Also, von daher mache ich besser keine Vergleiche.
Ein bisschen wie beim Zusammenziehen vielleicht.
Ja.
Jetzt haben wir in die erste Wohnung
ziehen. Ja, auch da ist man eher positiv gestimmt. Ja, okay. Ja, aber, nee, wir lassen es mit dem vergleichen. Also. Nein, also ich glaube, das ist halt normal. Ne? Also man muss sich irgendwie einigen oder man muss auch gucken, wir reden viel miteinander, wie nimmt man die Teams mit?
Ja,
das ist halt irgendwie, ich glaube, das war, glaube ich, die größte Herausforderung, weil wir halt in vielen Dingen sehr klar sind und auch uns austauschen, aber am Ende braucht man halt irgendwie ein starkes Team dahinter, die es umsetzen, die das mitgehen und da eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Ich glaube, das war der größte Painpoint. Und das ist auch etwas, was ja, wo man zusammenwachsen muss. Und ich glaube, da haben wir auch viel für getan, dass wir gesagt haben, hey, ihr kommt mal zu uns, wir kommen zu euch. Und wir reden einfach offen, transparent darüber, was funktioniert und was funktioniert nicht. Weil das sind wir wieder bei einem Paar oder in der Paartherapie, weil wenn es halt nicht läuft, aber man eigentlich den Wunsch hat, dass es doch laufen sollte, dann lass uns drüber sprechen und dann nimmt man sich, weiß ich nicht, mal hier und da einen Berater dazu. Und ich glaube, das ist der Weg, der auch uns begleitet hat. Und um es jetzt ins Positive zu auch weiterzutragen, weil wir sehen ja das Positive, ne, dass man, wenn man Vertrauen schenkt, dass man dann auch belohnt wird. Und das ist jetzt genau der Case, den wir gerade haben mit Menderes. Ne? Also ich glaube, wir haben uns alle nicht träumen lassen, dass wir mal irgendwie sowas feiern können.
Voll,
und der Weg dahin, man merkt so, diese Begeisterung, die nimmt halt zu. Und ich glaube, was uns gut tut, ist halt so eine frische, lockere Art, auch mal unverblümt, auch mal Ideen einfach reinzuwerfen. Und dass keiner im Übel nimmt zu sagen, ja, okay, die Idee weiß ich gar nicht. Aber irgendwie mal aus seiner Komfortzone rauszugehen. Und das war ja auch der Grund, wieso wir gesagt haben, ihr seid die richtigen für uns. Wir wollen neue Dinge testen, wir wollen anders sein, wir wollen ja irgendwie uns unterscheiden einfach. Ne? Und das bedeutet Mut und kreative Leichtigkeit an der einen Stelle und deshalb, ja, also freue ich mich auch immer, euch persönlich zu sehen, weil das ist immer noch sympathischer oder noch unterhaltsamer. Man merkt ja schon, wir haben viel zu lachen, also von daher ist der Vibe schon mal gut.
Ich muss aber auch echt sagen, ich bin so stolz darauf, wie sich diese Zusammenarbeit entwickelt hat.
Ja.
Also wie ehrlich wir auch zu, also ich kann sagen, ich bin so bluntly honest Und das ist so schön, das im Arbeitskontext so zu haben, weil ich glaube, so entsteht halt geile Kreation. Ich glaube, ja. So entsteht geile Scheiße. Wenn man mal sagt, ich werde nie vergessen, sag ich jetzt einfach, da hatten wir so einen Creator gebucht und hatten noch einen anderen dazu gebucht. Und da hast du gesagt, hey Leute, also es kostet so viel, krass viel Kohle on top, also das lohnt sich doch gar nicht und so. Und dann haben wir es halt trotzdem gemacht.
Ja.
Und dann kamst du zwei Wochen, das fand ich so cool, ne, weil du ja auch in einer krassen Führungsposition gesagt hast, ja, hattet ihr recht, ne? Hat ja krass gut performt.
Ja.
Habt ihr gut gemacht. So, und das fand ich so cool, weil genau, ne, da reibt man sich ja. Und dann, ne, irgendwie trifft man eine Entscheidung und die eine, man findet vielleicht auch mal einen Kompromiss und sagt, ja gut, dann macht halt, wenn ihr glaubt, dass es funktioniert. Und ja, bin ich echt, also auch, wenn man sich so anguckt, wie wir angefangen haben, wie du schon gesagt hast, es hat geruckelt, ne? Wir waren, glaube ich, auch teilweise überfordert. Mhm. So, Onboarding etc. pp. Und wo wir jetzt stehen, ja, ist echt cool. Auch wie die Teams jetzt zusammenarbeiten, ja. Wenn man das vergleicht zum Anfang, ist echt richtig viel passiert und ja, ich bin fertig mit meinem TED-Talk, mit meinem Liebesbrief. Ja,
ja, also ich kann mich auch nur anschließen. Ich glaube, diese Klarheit, sagen, hey Leute, das ist cool, das ist nicht cool, auf beiden Seiten, diese Offenheit ist ganz wichtig für eine Partnerschaft.
Ja.
So, weil dann kann man sich weiterentwickeln. Und ja, das ist total schön zu hören.
Ja, das macht unser Team übrigens auch. Ich weiß nicht, das ist ja das Asset, das erzähle ich immer gerne von Emma und Umut, hast du ja gesehen, ne? Und die haben sich ja richtig gezofft in den Shows.
Ja.
Und da hat Ria, auch Shoutout an Ria, mich gefragt, ob wir die beiden buchen können für Penny. Ich habe gesagt, habe ich mich so ein bisschen umgehört, auch noch mal im anderen Team hier bei uns. Und alle waren so, oh, die waren schon, ne? Und ich so, nee, dann nicht. Haben wir auch eine Guideline, ne? Irgendwie ja. Nichts, haut drauf. Und hat sie gesagt, ist mir egal, was sie sagt, ich buche die trotzdem. Und es hat so gut funktioniert und ich habe ihr danach auch, glaube ich, wirklich so oft einen Shoutout gegeben, weil sie mich einfach gechallenged hat ja. Und mir gesagt hat, hey, danke für dein Feedback, ich sehe das anders, ich bin die Expertin. Wir machen das, weil das ja. Wird krass einschlagen und es hat halt so gut funktioniert. Und ich glaube, es ist auch voll cool, dass ich sagen kann, hey, wir haben die Teams jetzt halt auch so weit, dass ja. Sie sich selber empowern und sagen, nee, wenn die sich sicher sind, das passt zur Marke, damit erreichen wir was, das ist mutig, das ist anders, da gehen wir ein Risiko ein, dass die das halt eben auch alleine machen.
Ja. Und ich glaube, das ist halt wichtig, ne, einfach Mut zu haben, ja. Aber auch nicht keine Angst vor Zurückhaltung zu sagen, also ne, wie du meintest, so, ich war kritisch, weil ich ja, wie gesagt, ich habe in meiner Rolle auch die Verantwortung, Budgets zu hosten und zu gucken, wie sinnvoll auszugeben. Aber ich bin total offen, mich dann einen besseren belehren zu lassen. Und ich glaube, das ist halt auch diese Offenheit, die man halt braucht heutzutage.
Ja.
Man darf Fehler machen, man muss drüber sprechen, aber man guckt gemeinsam in die gleiche Richtung und das macht Spaß.
Ja, voll. Ja, voll. Ich glaube auch dieses, man muss nicht zu einem Ja sagen, also dieses
ja.
Sache gegen Sachen treten,
ja.
Eine andere Meinung zu haben, sich auch mal zu reiben. Ich,
ja.
Ich finde das positiv. Also ich glaube, das ist ganz wichtiger Nukleus für herausragende Kreation und Partnerschaft.
Ja.
Ich habe einen anderen Blickwinkel drauf, man diskutiert, es gibt Vertrauen, es gibt klare Rollenabsteckung, es gibt dann im Endeffekt eine Entscheidung, so, aber ich glaube, nichts schlimmer ist, dass alle sagen, ja, ja, okay, super, machen wir so.
Ja.
Ne? Ich glaube, mehr Perspektiven helfen im Kreationsprozess, so den Edelstein herauszuformen.
Definitiv.
Voll.
Okay, ich glaube, so langsam müssen
ja,
wir zu
Ja, wir haben noch drei Abschlussfragen.
Ja, ich bin gespannt.
Die erste ist tatsächlich neu dazugekommen von dir.
Ich habe sie einfach reingemogelt.
Du hast sie einfach reingemogelt, ohne das mit mir abzusprechen. Das müssen wir nochmal besprechen. wie nutzt du aktuell KI, beziehungsweise vielleicht auch, wie nutzt ihr in der Rewe Group aktuell KI?
Ja, ist ein sehr großes Thema. Also ich habe vorhin ja gesagt, LLMs sind natürlich ein wachsendes Feld. Mhm. Das heißt, wir gucken uns schon sehr stark an aus einer Nutzerperspektive, wie verändert sich das? Also insbesondere auch, ja, bei mir ist ja auch der Search-Bereich, der sich extrem verändern wird, dass wir halt erstmal drauf gucken, erstmal so eine Analysephase, was passiert eigentlich da, bevor wir jetzt zu aktionistisch werden und dann direkt Reddit dann zumüllen. das heißt, das ist erstmal so aus einer Media-Perspektive, was wir uns angucken. Und dann geht es natürlich sehr stark in Arbeitsweisen und Prozessen. Was ich sehr beeindruckend finde, auch bei uns oder bei mir im Team, sind auch Personen, die das aktiv vorantreiben. Also die jetzt so in so einer KI-Gilde gegründet.
Ach, geil.
Und sich dann da wirklich weiterentwickeln und das dann in die Teams tragen.
Geil.
Irgendwie so eigene Power-Workshops machen, wo du dann eigene Power-Agents dann baust und so weiter. Also es sind so kleine Dinge, womit wir anfangen. Also sei es einfach, wir haben Onboarding automatisiert, also neue Mitarbeiter, dann musst du Protokolle, was auch immer alles anlegen, drückst du jetzt auf den Klick, dann werden die automatisch den E-Mail-Verteilern zugefügt.
Geil.
Und das sind so Kleinigkeiten, ne? Damit fängt's an. Wie kann man eigentlich die ganz kleinen Sachen irgendwie automatisiert machen, um mehr Zeit für andere Dinge zu haben? Und ich bin da, glaube ich, auch noch ganz am Anfang. Ich nutze auch immer mal wieder für Inspirationen, für Texte mal oder einfach nur Impulse auch mal irgendwie dann ChatGPT. Aber ich glaube, das ist noch ein weiter Weg. Aber wir versuchen uns da auch intensiver mit auseinanderzusetzen, weil wir auch natürlich sagen, es ist die Zukunft. Ne? Mhm. Gerade in Kreation, ein großes Feld. Ne? Also auch da muss man sich irgendwann die Frage stellen, möchte ich für echte Inhalte stehen oder ist mir das egal? Mhm. Das heißt, also ich kann das noch gar nicht so abschließend sagen, sondern wir sind auf einer Reise und die Reise fängt gerade erst an. So.
Ja. Ja, ich glaube auch gerade bei Kreation denke ich immer, wir haben halt mehr Zeit für geile Scheiße. Also ich muss nicht mehr 1000 Adaptionen und irgendwelche Hintergründe austauschen und so. Also das musst du ja heute schon gar nicht mehr. Ich glaube, es wird halt viel mehr in Richtung wirklich geile, outstanding, out-of-the-box-Kreation, Ideen gehen.
100%. Und ich glaube auch, also wir diskutieren das total viel. Das ist natürlich auch für uns als Agentur ein Risiko. Ich glaube, auch ein Risiko ist auch immer eine Chance. Ich glaube, was ihr beide gesagt habt, ich vereine das jetzt mal, ich verheirate das. Diese manuell lästigen Aufgaben, die fallen weg. Und was du gerade, Polina, gesagt hattest, ist dieses, also unser Kerngeschäft ist ja
das Ende des Mittelmaßes quasi.
Ja, genau. Und genau, und KI ist jetzt in meinem Kreationsprozess ganz hart gesagt, ja, die nächste logisch-statistischste Wahrscheinlichkeit. Ja. Das ist ja eigentlich the average. So, wenn wir es, unser Anspruch an unsere Kommunikation im kreativen Produkt ist, von der Norm abzuweichen. Ja. Ich glaube, wir holen deswegen KI als Challenger rein, sagen, das ist die Baseline und wir müssen das machen, was krasser ist, was irgendwie mehr Emotionen hervorführt, was die Marke nach vorne bringt. Und viel ist ja in der Vergangenheit gescheitert, weil zu teuer, zu wenig Zeit oder Möglichkeiten waren nicht da. Und ich glaube, bei diesen Themen kann KI krass helfen und wir können uns mehr auf das kreative Produkt, die Messlatte fokussieren. Freue ich mich drauf. Aber ist eine Reise, ja.
Ich habe noch zwei weitere Fragen an Tom. Also, pst, nee, Spaß.
Hey, ich wollte auch was sagen.
Hat man gemerkt. was ist denn das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, Creator sein, Asset sein?
Ja. Also, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist die Six-Kampagne. Kennt ihr sicherlich auch, die so ein bisschen eine Persiflage ist von Wir kaufen ein Auto, die mit Cora Schumacher.
Ja, stimmt.
Wieso?
Stimmt.
Also ich kann es, glaube ich, ganz, ganz gut begründen, weil ich gucke irgendwie so aus dieser übergreifenden Media-Perspektive drauf und ich finde, sie haben sehr viele Dinge richtig gemacht. Also einmal, jeder kennt gefühlt das Asset von Ralf Schumacher und es ist halt ja schon fast nervend, aber weil es halt so oft penetriert wird bei YouTube. Und einmal diese Methodik so aufzugreifen, weil halt eine Bekanntheit für ein bestehendes Asset existiert. Dann diesen smarten Move, einfach die Ex-Frau zu nehmen. Dann aber doch den gleichen Schauspieler, der quasi das Auto verkaufen will, beziehungsweise kauft. Dann das irgendwie umzumodeln. Ich finde, das ist einfach, die Idee ist so smart gewesen. Und dann aber auch dann die Beteiligten genau dazu zu bringen. Also ne, eine Cora Schumacher, dass sie das mitmacht. Finde ich einfach genial. Und das Media-Echo war ja auch sensationell. Deshalb finde ich das aus so einer, ist sehr kommerziell schon fast, Perspektive. Also jetzt nicht so nischig, trendig. Aber ich finde es einfach sehr smart exekutiert. Und das ist, glaube ich, da, wofür auch Sixt ja irgendwie steht.
Ja, total. Ne,
Mut, Dinge richtig schnell auf die Straße zu bringen. Ja. Ne, gefühlt vor einer halben Stunde passiert schon, ist irgendwie eine Kreation draußen. Und das finde ich, ist ein smarter Move und zeigt auch, wie gut man das auch in Social exekutieren kann.
Vor allem ist auch einfach so ein geiler Twist. Das machen die halt immer gut, ne? Die haben immer diesen Twist irgendwie drin. Ja, stimmt, hat mir auch, also kann ich genauso unterschreiben. Letzte Frage.
Ja.
Schade, schon vorbei. Wer soll nach dir auf diesem wunderschönen grauen Berliner Stuhl sitzen?
Ja. Ich glaube, passend wäre dann wirklich denjenigen von Sixt einmal zu sprechen.
Oh ja.
Dass er euch mal ein bisschen was davon erzählt. Das ist der Lia.
Ja, stimmt.
Und der kann euch dann bestimmt was zu der Kampagne erzählen, aber auch, wie eigentlich Sixt vorgeht. Von daher, ich habe ihn nicht gefragt. Von daher werdet ihr sehen, ob ihr eine Antwort kriegt. Aber ich glaube, ich wisst da offen, das auch zu teilen. Aber
hey, das ist geil, weil die Kampagne wurde jetzt, glaube ich, schon zweimal genannt oder dreimal sogar.
Okay.
Oder zweimal, also in den letzten irgendwie fast.
Ja,
ne,
guck mal, da muss man das drüber sprechen, oder?
Deswegen wäre das jetzt eigentlich voll die geile Überleitung. Lass ihn mal schreiben, finde ich gut.
Ja.
Machen wir
genauso.
Tom, tausend Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
War sehr insightful.
Hat mich gefreut.
Nach der nächsten Kampagne sprechen wir dann wieder.
Ich wollte schon sagen, aber ich bin da zuversichtlich. Jetzt ist die Rakete gezündet.
Genau.
Ja, gut.
Danke dir.
Cool, danke dir.
Ciao. Danke.
Ciao.
Und in der Werbepause stelle ich euch wie immer einen Hund vor. Heute Juno, auch aus dem Berliner Tierheim, einen ganz süßen Bulldog. Rüden, der sehr viel Energie hat und einen starken Willen, wurde in Berlin gefunden und einfach nicht wieder abgeholt. Er reagiert auf Menschen sehr freundlich, lässt sich anfassen und auch kraulen, ist ein super Beifahrer im Auto und nimmt alles sehr, sehr schnell auf und lernt auch gut. Das einzige Problem ist, er reagiert sehr stark auf Bewegungsreize, also zeigt so ein bisschen fehlgesteuertes Beuteverhalten. Deswegen ist alles so, was Jagd imitiert, also quasi Ballspielen etc. pp. Für ihn ein Tabu. Und er ist generell, hat einfach sehr schnell gereizt. Also auch das, der Alltag im Tierheim stresst ihn wohl sehr. Und ein ländliches Leben wäre für ihn angebrachter als ein Stadtleben. Es sollten auf jeden Fall Menschen ihm ein neues Zuhause geben, die vielleicht Rasseerfahrung haben, aber auf jeden Fall Hundeerfahrung. Ist halt genau mein Typ Hund, ne? So ein richtig schöner Plattschneuzer, sieht ganz, ganz, ganz zucker aus. Ihr findet Juno, Y-U-N-O auf der Seite vom Berliner Tierheim. Ihr Lieben, das war's. Ich übernehme heute das Outro, weil Pascal schon wieder im nächsten Call ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer, lasst Feedback da, abonniert uns überall und bis zum nächsten Mal.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell.